Ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen, auch für die, die uns über YouTube den Kanal zuschauen. Für die, die heute hier sind, ihr findet auf euren Stühlen dieses Heft. Habt ihr hoffentlich schon gefunden. Das sind ganz tolle Berichte aus aller Welt, aber auch aus Deutschland von Menschen, die sich zum Thema Hoffnung Gedanken gemacht haben. Wer möchte, das haben wir gedruckt extra für diesen Tag, weil dieser Gottesdienst in vielen verschiedenen Gemeinden heute stattfindet. Auf der Seite 13 habt ihr Platz, euch auch Notizen zu machen zu dieser Predigt. Ich habe, glaube ich, auch einen Kuli auf dem Sitz bekommen von OMF. Ich glaube auch für die Onliner, dass man die Berichte auch bei uns auf der OMF-Webseite findet. Ja, das Thema des Gottesdienstes heute ist Hoffnung. Hoffnung für eine komplexe Welt. Wenn wir an Mission denken und denken gerade an OMF-Anfänge vor 150 Jahren, Hudson Taylor, damals war das Leben und die Mission so viel schwerer. Man musste weite Wege reisen, Monate unterwegs sein. Und wenn man Briefe geschrieben hat, dann mussten die ja auch auf dem Schiff hin und wieder hergehen und man hatte manchmal 6 Monate, bevor man eine Antwort bekam. Und mancher, der ausgereist ist, wusste nicht, in was für ein Land komme ich da? Was finde ich da vor? Was ist das für eine Situation? Ja, manche sogar wussten nicht, komme ich jemals wieder lebendig nach Hause? Das ist heute so anders. Heute reisen wir in einem halben Tag rund um die Welt bis in ferne Länder. Wir haben das Internet. Jeden Augenblick auf unserem Handy bekommen wir die neuesten Nachrichten, sei es aus Kambodscha oder aus China oder aus Südafrika. Wir sind informiert. Eigentlich sollte das Leben doch heute viel einfacher sein wie damals. Und doch ist unsere heutige Welt so komplex. Ups, jetzt bin ich gesprungen. Da wollte ich hin, genau. Es gibt diesen Ausdruck komplexe Welt, die sich ja uns so darstellt als immer mehr unbeständig, immer unsicherer. Es kommen viele Menschen aus verschiedenen Ländern zu uns, die unseren Alltag auch durcheinander bringen, weil sie eine andere Kultur mit sich bringen, anderes Gedankengut. Und gleichzeitig wir als Missionsgesellschaft dürfen oft in diese Länder gar nicht rein. Wir dürfen ihnen keine Hoffnung bringen, keine frohe Botschaft, weil Missionare nicht erwünscht sind. Dann müssen wir andere Wege finden, dass jemand in seinem Beruf vielleicht dort arbeitet und dann als Christ lebt. Das Leben heute ist vielschichtig und mehrdeutig geworden. Es gibt keine klaren Werte mehr, keinen Grundsatz, wo wir sagen können, darauf stehen wir. Wir müssen uns immer erst erklären als Christen, was unsere Grundlage ist. Also das ist so diese Komplexität. Und man hat das Gefühl, es wird immer mehr. Und die Menschen werden unsicher. Auf der anderen Seite erleben wir eben gerade auch in der Pandemie, dass wir Menschen erreichen, weil sie sich in dieser Unsicherheit fragen, was ist mit meinem Leben? Und das ist das Tolle, dass wir dann die Hoffnung weitergeben dürfen, weil sie an uns sehen, wir haben einen Grund, wir haben eine Hoffnung für unser Leben. In der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich gemerkt, dass ich selbst persönlich mit diesem Thema eng verwoben bin, mein eigenes Leben, meine Frau und ich. Wir waren als Zeltmacher in China unterwegs. Als Zeltmacher also nicht mit einer Missionsgesellschaft, sondern durch meinen Beruf als Elektroingenieur. Und meine Frau ist Krankenschwester und das passte so gut. Wir wollten immer schon von Anfang an eigentlich nach Asien gehen, aber Gott hat einen anderen Weg geschaffen und davon erzähle ich nachher noch ein bisschen mehr. Ja, unsere Hoffnung geht zurück auf den Reformationstag, haben wir gehört. Aber er geht noch viel weiter zurück. Unsere Hoffnung heute geht 4000 Jahre weit zurück. Und obwohl uns das lange her erscheint, war die Welt damals auch komplex. Das war nach der Sprachenverwirrung von Babel. Plötzlich war die Welt komplett durcheinander. Die haben sich nicht mehr miteinander verstanden. Sie haben sich überall hin verbreitet. Und wir wissen, es ging auch geistig gesehen mit der Welt bergab, so wie wir es in vielen heute auch das Gefühl haben, es geht bergab. Ich spreche von der Zeit, in die Abraham hineingeboren wurde. Abraham ist eine Person, die uns schon in Sonntagsschulzeiten vorgestellt wird, der Glaubensheld. was Abraham alles Tolles gemacht hat. Und da habe ich so gedacht, schon wieder Abraham? Aber heute soll es mir nicht um Abraham gehen als den Glaubensheld, sondern darum, was Gott für ihn getan hat. Und damit auch, was Gott heute noch für uns tut. Und wir lesen die Verheißungszusagen Gottes in 1. Mose 15. Und ich möchte dann damit das verbinden, wie Paulus es getan hat, später in Galater 3. Also Abraham, wenn wir die Umstände angucken, dann könnte Abraham auch heute leben. Er lebte in einer fruchtbaren, reichen Kultur, in einem kultivierten Land. Aber sein persönliches Erleben, das war von Hoffnungslosigkeit geprägt. Abraham hatte keine Kinder. Und das war damals in seiner Kultur ein ganz großes Makel. Keine Kinder bedeutete kein Segen. Abraham ist dann mit seinem Vater von Ur in Chaldea ausgezogen nach Haran. Das war sicher keine einfache Reise, wenn man sich das mal auf der Karte anguckt. Ur ist in Mesopotamien ganz im Süden und das Haran ist in Mesopotamien ganz im Norden. Ich glaube, das sind 2000 Kilometer. Es steht nicht geschrieben, wie lange sie für die Reise gebraucht haben, ob sie von Ort zu Ort gezogen sind oder wie es gewesen ist. Aber es erinnert mich an die heutigen Bewegungen der Menschen, die aus Syrien zu uns kommen oder aus dem Iran. Da war viel in Bewegung, auch damals schon. Wir leben heute in Deutschland auch in einer reichen, kultivierten, modernen Gesellschaft. Und doch gibt es heute, genauso wie damals Abraham und Sarah es erlebt haben, gibt es Familien, Ehepaare, die keine Kinder bekommen können. Meine Frau und ich gehören auch dazu. Und so kann ich mich mit Abraham sehr gut identifizieren, wie es ihm ging. Gott hat uns unseren Weg geführt. Unser Haran hieß Tiberias, Israel. Wir haben die Chance gehabt, als Ehepaar auszureisen nach Israel, obwohl wir eigentlich nach Asien wollten. Aber Gott hat diesen Weg und einen Umweg gemacht. Und ich bin heute so dankbar, dass er das getan hat. Das war für uns so eine Bereicherung in unserem Glaubensleben. Aber mehr dazu noch später. Ich habe für uns heute 3 Punkte der Hoffnung. Der erste: Hoffnung für Abraham, Gottes Versprechen, sprengt unsere Vorstellungskraft. Der zweite Punkt: Hoffnung für uns, Gottes Versprechen stellt unseren Alltag auf den Kopf. Und der dritte: Hoffnung für alle, Gottes Versprechen setzt uns in Bewegung. Also erst einmal Hoffnung für Abraham, Gottes Versprechen sprengt unsere Vorstellungskraft. Der Abraham lebte damals in Haran und da hat Gott ihn gerufen und gesagt: Geh in ein Land, was ich dir zeigen werde, denn ich will dich zu einer großen Nation machen. Kurz nachdem Abraham dann in Kanaan ankam, gab es eine Hungersnot. Da musste er gleich wieder weiterziehen. Dann ist er nach Ägypten gezogen und wie dann die Hungersnot wieder besser war, ist er wieder zurückgekommen. Dann waren er und sein Neffe Lot, die hatten große Herden und das Land, das gelobte Land, hat nicht genug Gras gehabt für diese große Herde, also mussten sie sich trennen. Kurze Zeit später lesen wir, dass der Lot gefangen wurde von 4 kananitischen Königen, die sich, ja, sie einfach gefangen weggeführt haben. Und Abraham musste da hinterher mit seinen Leuten, um sie zu befreien. Das hat er dann auch gemacht. Aber ich denke so, wow, der hat wirklich viel um die Ohren gehabt, der Abraham. Viele Probleme, mehr und mehr. Und dann war da Gottes Versprechen, aber Abraham war wirklich ein Fremdling im Land, so wie manche Ausländer zu uns kommen. Er gehörte da nicht hin. Und Gott hat gesagt, dir wird dieses Land mal gehören. Und er hat gesagt, wer bin ich denn hier? Und geschweige denn den Nachkommen, der noch fehlte. Ich weiß es heute noch, als wenn es gestern gewesen wäre, wie meine Frau und ich in Frankfurt auf dem Flughafen standen. Und auf dem Weg war nach Israel. Junges Ehepaar, jung verheiratet, nicht viel Geld. Wir hatten ein One-Way-Ticket und wir hatten vor, für 3 Monate als Volontäre bei einer israelischen Firma mitzuarbeiten. Eine christliche Firma, ja, aber Israel war doch ein ganz anderes Land für uns, so fremd. Und wir wussten nicht, was daraus werden wird. Wie geht es weiter? Wir hatten keine klare Aufgabe oder Versprechen, wie Abraham es hatte. Und doch, wir sind einfach losgegangen, weil Gott diese Tür aufgemacht hat. Das war die einzige Tür, die für uns aufging, also sind wir gegangen. Wir hatten unsere Wohnung in Hannover Freunden übergeben. Und die hatten gesagt, ja, wir nehmen gerne eure Wohnung, aber wir brauchen die für 9 Monate. Und da haben wir gesagt, okay, wir haben mehr Glauben, dass wir eine andere Möglichkeit finden oder vielleicht länger in Israel bleiben, als dass wir noch 2 Wochen vor Abflug noch jemand anders finden. Und so sind wir im Glauben gegangen. Und dann haben wir innerhalb der ersten 3 Monate gemerkt, hier ist unser Platz. Für mich als Ingenieur, ich war perfekt ausgebildet für genau diese Arbeit. Und wir haben dort im Hauskreis den Chef der Firma kennengelernt. Und der hat uns dann sogar ermöglicht, dort zu bleiben. In 1. Mose 15 lesen wir, dass Gott seine Verheißung an Abraham wiederholt. Und Abraham ist echt frustriert. Er sagt, was willst du mir geben? Ich habe keinen Nachkommen. Ja, mein Verwalter, der wird mal alles erben. Aber da ist nichts. Ich bin kinderlos. Was willst du mir geben? Und dann ergreift Gott die Initiative. Und Gott sprengt Abrahams und damit auch unsere Vorstellungskraft. Wir lesen das in 1. Mose 15. Ich lese uns diese Verse 7 bis 10 und 17 bis 21. Ihr dürft hier mitlesen. Und er sprach zu ihm, ich bin Jahwe, der dich herausgeführt hat aus Ur in Chaldea, um dir dieses Land zu geben, es zu besitzen. Und er sprach, Herr, Jahwe, woran soll ich erkennen, dass ich besitzen werde? Da sprach er zu ihm, hole mir eine 3-jährige Ferse und eine 3-jährige Ziege und einen 3-jährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er holte ihm diese alle und zerteilte sie in der Mitte und legte die Hälften eines jedem dem anderen gegenüber. Aber das Geflügel zerteilte er nicht. Und weiter, Vers 17. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und dichte Finsternis geworden war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme, die zwischen jenen Stücken hindurchfuhr. Am selbigen Tage machte Jahwe einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, dem Strom Frat. Die Keniter, die Kenisiter, die Kadmoniter und die Hethiter, die Perisiter und die Rephaim und die Amoriter und die Kaaniter, die Girgasiter und die Jebusiter. In diesem Bericht finden wir, dass Gott sein Versprechen an Abraham wiederholt. Nicht nur das, er macht jetzt hier mit ihm einen Bund. Und um das Geschehen zu verstehen, müssen wir uns zurückdenken in den alten Orient. Damals war das üblich. Man hatte keinen Notar, man hatte keine Urkunden, man hatte keine Unterschriften. Ein Bund machen, das lesen wir auch außerbiblischen Quellen, war, dass man ein Tier genommen hat und es halb durchgeteilt hat und dann die Hälfte sich gegenübergelegt hat. Und dann sind beide Bundespartner durch diese Hälften hindurchgeschritten. Und da hat jeder der Partner praktisch eine Selbstverwünschung ausgesprochen. Er hat gesagt, mir soll das geschehen, was diesem Tier geschehen ist, wenn ich dieses Versprechen nicht halte. Das heißt praktisch, ich bin bereit dafür zu sterben. Wir lesen das auch zum Beispiel in Jeremia 34, Vers 18. Da klagt Gott sein Volk an und sagt, ihr habt mit dem Nachbarvolk einen Bund geschlossen und habt es nicht gehalten, obwohl ihr beide durch das Tier durch das geschlachtete Kalb durchgegangen seid. Also Gott ist das ganz ernst. Und hier macht er diesen Bund mit Abraham und bekräftigt ihn mit diesem Schwur. Und natürlich ist das kein normaler Bund. Wenn wir uns das angucken, Denn eine der Parteien ist Gott selber. Gott, der einen Bund macht mit einem Menschen. Das allein sprengt schon unsere Vorstellungskraft, wie das gehen kann. Aber es kommt noch besser. Wer die Geschichte kennt, ich denke die meisten von uns, der findet, was macht der Abraham? Er schläft. Abraham war in einen Schlaf gefallen. Er steht da, er war mit Finsternis umhüllt und mit Schrecken. Also ich glaube, Abraham hat das erlebt wie ein Albtraum. Aber natürlich, es war kein Albtraum, weil wir wissen ja, die Verheißung hat sich erfüllt. Aber Tatsache ist, Abraham erlebt es mehr als ein Albtraum. Und Gott selbst ist derjenige, der durch diese Tiere hindurchgeht. Und wir kennen das, der rauchende Ofen, die Feuerflamme, später tauchen die wieder auf. Das haben wir sie erlebt und haben davon gelesen, wie Mose sein Volk aus Ägypten führt und Gott vorangeht, dem ganzen Volk, auch wieder in Rauch und in Feuer. Also eindeutig, hier ist Gott, der durch diese Tiere hindurchgeht. Und Gott ist derjenige, der schwört bei seinem eigenen Leben. Ehe soll Gott der Allmächtige tot sein, als dass das Versprechen an Abraham nicht erfüllt wird. Der Schreiber des Hebräerbriefs bestätigt uns das, indem er sagt, Gott, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, denn er konnte bei keinem Höheren schwören. Also schwor er bei sich selbst. Wir können also wirklich sagen, diese Zusage an Abraham, die ist so fest, so garantiert wie keine andere Zusage. So, was hat das mit uns zu tun? Hoffnung für uns. Gottes Versprechen stellt unseren Alltag auf den Kopf. Nur Gott lässt sich manchmal Zeit mit seiner Erfüllung, seiner Verheißung. Aber das ist unser Gefühl, unser Zeitgefühl. Nachdem meine Frau und ich 4 Jahre verheiratet waren und 2 Jahre in Israel, hat Gott uns unseren Traum erfüllt. Wo die Ärzte gesagt haben, die Chance, dass ihr mal Kinder habt, ist so gut wie null, hat er uns einen Sohn geschenkt. Und der ist in Tiberias geboren. Aber Gott hat in dieser Zeit für uns noch viel mehr gemacht. Wir wollten nach Asien gehen und dann haben wir über die Firma die Möglichkeit bekommen. Gott hat mich hat dafür geholfen, dass ich einen Job bekommen habe dort. Und 1-2 Jahre später hat die Firma eine Produktion in der Nähe von Peking aufgebaut, in Tianjin. Und ein paar Jahre später, wie dann dort Ingenieure gebraucht worden, da sind wir rausgegangen nach China. Das war wieder eine weitere Erfüllung für das Versprechen, das wir hatten, und den Wunsch, Zeltmacher zu sein, hinauszugehen. Wir haben nur 2-3 Jahre gewartet. Der Abraham, wie lange hat der gewartet? Der Abraham, der hat 15 Jahre gewartet nach diesem Begegnung mit der Verheißung. Er war 99 Jahre alt, er hatte einen Sohn, den Ishmael, der war damals 13 und dann wurde Isaak geboren. Und ich bin mir sicher, Isaak hat das Leben der Familie nochmal so richtig auf den Kopf gestellt, weil plötzlich war die Verheißung erfüllt. Aber Gott hat ihm noch viel mehr versprochen. Und spätestens da, wo Abraham bereit war, den Isaak zu opfern auf dem Berg Moria, ab da sagt ihm Gott, nicht nur ein Nachkommen will ich dir geben, sondern ich werde dich segnen und deine Nachkommen und durch deine Nachkommen werden gesegnet werden alle Völker. Das ist also eine dreifache Verheißung oder wir könnten sagen ein Verheißungspaket. Die Exegeten, die diskutieren darüber, war es jetzt ein Nachkommen oder viele Nachkommen, ist es eine Verheißung oder mehrere Verheißungen, aber es ist mir gar nicht so wichtig. Paulus greift das auf in Galater 3 und das wollen wir uns jetzt angucken. Galater 3, die Verse 5 bis 14. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, ist es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Gleich wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, erkennet denn, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen würde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft zuvor. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Also werden die, welche aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Und weiter, auf dass der Segen Abrahams in Christus Jesu zu den Nationen käme, auf dass wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. Damals in Galatien, in der Gemeinde, da sind Juden, fromme Juden aufgetreten und haben der Gemeinde gesagt, ihr Heiden, ihr könnt nicht einfach an den Jesus glauben. Ihr müsst erst Juden werden. Und Paulus hält dagegen und sagt, nein, man kann Christ sein. Das heißt, an den Juden verheißenen Messias glauben, ohne dass man Jude sein muss. Für uns ist das heute selbstverständlich. Aber damals in Israel, das war eine Identitätsfrage für die Juden. Und das ist heute noch für viele Juden eine Identitätsfrage. Dass diese Leute, die nicht jüdisch sind, an unseren Messias glauben, denn die Juden glauben an den Messias, nur sie glauben nicht, dass es der Jeshua Jesus ist. Das ist für sie schwer. Und heute die messianischen Juden, die an Jesus glauben, werden von ihren Familien oft ausgestoßen, werden als Verräter bezeichnet. Und sie sagen, du hast uns das Judesein verraten. Aber das stimmt gar nicht. Ein Jude wird immer ein Jude sein. Aber sie glauben halt, dass der Messias Jeshua heißt, Jesus. Und Paulus bringt diese Zusage ganz klar in Verbindung mit der Verheißung an Abraham und sagt, wie kann es sein, dass ihr das mosaische Gesetz als Grundlage hinstellt, wenn doch die Hoffnung 430 Jahre vorher ihren Anker hat, bei Abraham schon? Also, wir können aus Glauben leben, so wie Abraham. Daher kommt der Segen. Wurde Abraham gesegnet, weil er geglaubt hat? Der entscheidende Vers, auf den sich Paulus bezieht, ist in 1. Mose 15, Vers 6. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Wir kommen an der Gerechtigkeit nicht vorbei. Gerechtigkeit und Gericht. Und wir haben gesehen, wie Abrahams Glauben nicht sehr stark war. Er hatte die Verheißung und sein Glaube wurde immer schwächer über die Jahre. Dann kam die Episode mit Ishmael. Das war nicht sehr glaubensstark, was er da gemacht hat. Und dann musste er sich wieder neu bewähren auf dem Berg Moria, wie er den Isaak opfern sollte. Und er musste zeigen, Gott, ich glaube deinem Versprechen. Und obwohl du mir diesen Sohn gegeben hast, jetzt diesen leiblichen Sohn, bin ich bereit, ihn herzugeben, dein Versprechen herzugeben. Und mir ist es ganz wichtig, hier zu gucken, was sagt Gott? Gott sagt nicht, halt, stopp. Ich sehe deinen Glauben, es ist gut, opfere deinen Sohn nicht, du kannst nach Hause gehen. Nein, das sagt er nicht. Sondern Gott hat den Widder bereitgestellt. Und dieses Opfertier wurde von Abraham geopfert auf dem Altar. Der Widder war der Auslöser, der Erlöser für den Isaak. Das Opfer musste trotzdem geschehen. Aber die Zukunft, der Segen war gerettet, der Erbe war gerettet. Denn Isaak war der Erbe für Abraham und für die Verheißung. Und genauso sind wir auch Erben heute. Paulus sagt es da in Galater 3, in Vers 29 sagt er, dass wir den Segen empfangen. Abraham hatte den Glauben, dass Gott einen Ausweg hat, dass Gott das Erbe rettet. Und im gleichen Maße können wir glauben an der Verheißung, dass wir gerettet sind durch den Sohn Jesus Christus. Jesus ist unser Widder, unser Opferlamm. Und durch den Glauben haben wir Gerechtigkeit. Ich möchte euch noch eine weitere Verbindung zwischen Christus und Abraham aufzeigen, die auf die richtige Übersetzung eines Psalms beruht. Die habe ich von unserem Pastor der messianisch-jüdischen Gemeinde in Israel. Der sagt, hat schon manchmal rausgesagt, hier die und die Verse, die sind übersetzt bei euch in eurer Bibel, in euren Sprachen, mit einem christlichen Denken, nicht mit einem jüdischen Denken. Wenn ihr aufschlagt Psalm 110, und ich habe es auch auf der Folie, Psalm 110, ein Psalm Davids. Jahwe sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Geschworen hat Jahwe und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit, nach der Weise Melchisedeks. Über diesen Vers ist so mancher Jude schon gestolpert und vielleicht auch zum Glauben gekommen. David hat diesen Psalm geschrieben, im Psalm Davids, und er fängt an mit diesem Gespräch zwischen zwei Personen. Und die eine Person ist Gott selbst. Und die andere nennt David seinen Herrn. Komisch. Wer steht denn zwischen David und Gott? Eine zweite Person der Gottheit Jahwes? Gibt es die? Und dann der Vers 4. Und der ist leider ja, anders übersetzt, wie man es im Hebräischen wirklich verstehen könnte. Ihr habt ja das Hebräische und die Übersetzung. Geschworen hat Jahwe und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit auf mein Wort hin, Melchisedek. Die Devaratrie kann man eben so und so übersetzen. Aber so bekommt es eine ganz andere Bedeutung. Hier spricht Gott zu diesem Herrn von David und er sagt, du, und es ist wie, wenn er ihn anspricht, Melchisedek, ich sage dir zu, auf mein Wort hin, du wirst Priester sein in Ewigkeit. Nun, den Melchisedek, woher kennen wir den sonst noch? Aus der Geschichte mit Abraham. Der Melchisedek in 1. Mose 14, Vers 20, dort segnet er Abraham und Abraham gibt ihm den Zehnten. Warum sollte Abraham jemanden den Zehnten geben? Aber dort in Genesis heißt es, er war der Priester. Er wird der König des Friedens genannt. Und Melchisedek, das ist für uns ein Wort, ein Name. Was bedeutet das? Für den Juden, der es liest im Hebräischen, ganz eindeutig. Melech, Tzadik. Melech ist der König, Tzadik ist die Gerechtigkeit. Also hier im Psalm verheißt Gott, du bist der Priester in Ewigkeit für mein Volk. Und du bist der Friedefürst. Und du bringst Gerechtigkeit. Wir haben also diese Gerechtigkeit, den Zugang zu Gott, die Gotteskindschaft. Wir dürfen sagen, aber, lieber Vater. Den Frieden, den wir haben für unsere Seelen, den bekommen wir auch, um unseren Alltag zu meistern. Wir brauchen keine Angst vor der Zukunft haben. Wir haben eine Hoffnung. Ja, wir reden heute von Erderwärmung, von Klimaveränderung, von vielen Problemen. Mancher von uns hat vielleicht in dieser Pandemiezeit seine Arbeitsstelle verloren oder sein Geschäft. Oder jemand kämpft mit seiner Gesundheit. Ja, es gibt viele Dinge, die uns auch bedrücken und Sorgen machen. Aber dennoch, wir brauchen keine Angst haben. Denn Angst ist es, wenn wir die Zukunft nicht kennen. Aber wir kennen unsere Zukunft, denn wir haben diese Verheißung. Wir haben Gewissheit. Und wir brauchen unsere Ängste nicht auf unseren Schultern zu tragen, sondern wir können sie an Jesus abgeben, der unsere Zukunft in den Händen hält. Damit ist uns auch ein Ruheort verheißen, nämlich dieser Ort, an dem wir zur Ruhe kommen können. Und das ist auch der Ort hier in der Gemeinde, wo wir zusammenstehen können, wo wir uns gegenseitig helfen und tragen können, uns unterstützen können. Was für ein Vorrecht, dass wir Glauben haben für uns, aber auch für andere und den Segen des Heiligen Geistes. Als drittes, Hoffnung für alle. Gottes Versprechen setzt uns in Bewegung. Gucken wir nochmal in den letzten Vers von der Galaterstelle. Da steht, auf dass der Segen Abrahams in Christus Jesu zu den Nationen käme. Das ist das erklärte Ziel, dass der Segen zu den Nationen kommt. Jesus hat immer noch die ganze Welt im Blick. Er sendet seine Jünger aus, aber er sendet uns heute noch. Denn diese Verheißung, die so weit zurückgeht, die wird sich noch immer erfüllen, die muss sich noch erfüllen. Und ich sage euch jetzt nur aus Zeitgründen nur ein paar Bibelstellen, die ihr euch vielleicht aufschreiben könnt. Jesaja 49, 5 und 6. Da geht es um das Licht der Heiden, dass Jesus auch für uns das Licht ist. Zacharja 8, 20 bis 23. Da spricht der Prophet von vielen Völkern, die kommen werden, um anzubeten. Micha 4, Vers 2. Völker werden ihm zuströmen und viele Nationen werden hingehen. Das sind wir aus den Nationen. Wir sind schon aus den Nationen. Wir werden einmal nach Jerusalem pilgern und dort anbeten, wahrscheinlich im tausendjährigen Reich. Und Zacharja sagt, es werden viele kommen, nicht alle. Ich glaube, die da kommen werden, das sind die Gläubigen. Das sind wir vielleicht. Aber das sind die heute noch, denen wir weitersagen werden und die in Zukunft noch die Hoffnung von uns gesagt bekommen. Und das ist die Hoffnung, die wir unbedingt weitersagen müssen. An Nachbarn, an Freunde, an den Syrer oder den Iraner, der in unser Land kommt. Leute, wie wir gehört haben, Millionen von Menschen, die noch nicht mal eine Chance haben, einem Christen zu begegnen. Hier heute haben sie bei uns die Chance. Und wir haben die Chance, hinauszugehen in die Welt. Und diese Verheißung, die treibt eine junge Jugenddiakonin in Tokio unter Jugendlichen zu arbeiten. Sie treibt ein junges Ehepaar zum Beispiel auf die Philippinen, um dort als Lehrer zu sein. Viele Missionare, die ausgehen und fremde Sprachen lernen, um sich hineinzufinden in fremde Kulturen. Oder eine Ärztin, die in einem Krankenhaus in Kambodscha arbeitet. Und manche, die auch nur als Kurzzeiter, junge Leute, die rausgehen und sich sagen, ich habe jetzt mal 3 Monate Zeit, die will ich für Gott einsetzen und ich gehe mit OMF in ein Land und helfe da. Und wenn es ist, dass du Lernhelfer bist in einer Missionarsfamilie, die Kinder Deutsch zu lehren oder Mathe oder was gerade gebraucht wird. Aber es wird gebraucht, damit die Eltern ihre Aufgabe tun können. Und viele andere Möglichkeiten in den Missionsgesellschaften, und es muss nicht OMF sein, es gibt viele andere. Macht euch schlau. Denn es gibt so viele Menschen dort draußen, die von dieser Hoffnung noch nicht gehört haben. Lasst euch anstecken. Und somit schließe ich ab mit dieser Frage: Was ist dein Platz in diesem Auftrag?